Mittagszeit. Ihr Radio zum Mitreden. Mit Andreas Landrock.
Es könnte alles so einfach sein, zumindest klingt es einfach. Ein schönes Leben, ausgeglichen, kurzweilig, im Kreise von Freunden und Familie. Und das Ganze, wenn geht, in einigermaßen finanzieller Sicherheit. Das Dumme ist jetzt nur, das gibt's alles nicht gratis. Wir müssen, ob uns das gefällt oder nicht, mehr oder weniger dafür arbeiten. Und genau dafür, da scheiden sich jetzt die Geister. Könnte man nicht vielleicht weniger arbeiten, aber das Leben genauso genießen wie vorher oder sogar noch mehr? Wäre es nicht angenehm, wenn wir alle das Gleiche verdienen wie immer oder sogar noch mehr, aber dafür nicht ins Büro fahren müssten oder in die Firma, wenn wir nicht 5 Tage die Woche hackeln müssten, wie das bei uns in Österreich so schön heißt. Offenbar denken sich das immer mehr, vor allem junge Menschen, warum viel arbeiten, wenn es mit weniger auch geht. Viele sehen sich von der Arbeitswelt zunehmend überlastet, sie leiden unter starkem Druck, unter Stress, sie hätten gern mehr Zeit für sich. Unser Thema heute in der Radio Salzburg Mittagszeit: Hat die 40-Stunden-Woche ausgedient? Sollten wir alle weniger arbeiten? Wann ist genug? Genug? Und wer zahlt dann eigentlich unsere Rechnungen? Unser Thema heute.
Rufen Sie uns an unter 0662 823 823 oder schreiben Sie uns unter mittagszeit@of.at.
Und wir haben uns wie immer dazu 2 fachkundige Gäste ins Radio Salzburg Mittagszeitstudio eingeladen. Ich begrüße Herrn Professor Dr. Herbert Gölzner von der Fachhochschule in Salzburg. Herzlich willkommen im Studio.
Danke für die Einladung.
Ich lese jetzt nicht den ganzen englischen Titel seiner Professur hier in Salzburg vor. Er ist im Prinzip ein Experte für Betriebswirtschaft und Personalmanagement, hat also aus dieser Perspektive einen guten Blick auf unser heutiges Thema. Und an seiner Seite sitzt Bernd Wimmer. Er ist Soziologe, arbeitet für die Arbeiterkammer Salzburg, dort in der Abteilung Sozialpolitik. Auch Ihnen herzlich willkommen in der Mittagszeit.
Danke für die Einladung.
Herr Professor, ich würde mit Ihnen gerne anfangen. Das ist ja so eine Beobachtung, die auch wir oft machen in unserer täglichen Berichterstattung, in unserem Kontakt mit Wirtschaftsunternehmen. Viele beklagen sich, sie finden kaum Personal. Und wenn, dann wollen die Bewerber idealerweise nicht mehr Vollzeit arbeiten. Sind das Einzelfälle aus bestimmten Branchen oder kann man tatsächlich so etwas wie eine allgemeine Entwicklung da heraus ableiten?
Ja, man kann es, denke ich, jetzt nicht über einen Kamm scheren, aber generell das, was Sie sagen, Fachkräfte- und Führungskräftemangel, der ist bekannt und der ist tatsächlich auch so. Die Firmen finden teilweise oder großteils auch ihre Leute nicht mehr, die sie brauchen. Das erleben wir auch, das sehen wir auch. Und die jüngeren Leute haben natürlich schon andere Ideen und andere Lebensentwürfe, was die Arbeit betrifft. Und da stellen sie sich natürlich schon die Frage auch, muss es immer so viel sein, wie es unsere Elterngeneration dann auch war.
Mhm. Woran liegt das aus Ihrer Sicht? Was geht da vor in diesen Generationen?
Naja, das ist einerseits eine natürliche Entwicklung, dass Generationen auch ihre Werthaltungen immer ändern. Das war immer so und wird immer so bleiben. Und das hat auch mit wirtschaftlichen Faktoren zu tun, mit gesellschaftlichen Entwicklungen. Und derzeit ist halt so, die jungen Leute, die jetzt ins Arbeitsleben eintreten, kann man sagen, haben im Prinzip 2 zentrale Prioritäten, pauschal gesagt, das gilt natürlich im Detail dann nicht immer genauso. Das ist einerseits, ich will eine Arbeit haben, die Sinn gibt, also ich brauche einen Sinn. Und das andere ist das Thema Work-Life-Balance oder Work-Family-Balance,
wenn man es so formuliert. Das heißt, man möchte einfach mehr Zeit zu Hause auch verbringen und mit seiner Freizeit. Ich glaube, genau. Der Sinn ist ein ganz wichtiger Punkt. Herr Wimmer, Sie sind Soziologe. Was für eine Art von Sinn suchen denn Menschen im Arbeitsleben heutzutage aus Ihrer Sicht?
Grundsätzlich oder die jungen Beschäftigten?
Sowohl als auch.
Also generell kann man
sagen… Ist da ein Unterschied?
Es gibt durchaus einen Unterschied. Also jetzt, wenn man sich die jüngeren Beschäftigten ansieht, beispielsweise anhand Daten des Arbeitsklimaindexes, den wir jährlich erheben und der die Situation der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in Salzburg ablichtet, dann sehen wir, dass hier die Präferenzen schon stark, Kollege hat schon gesagt, in Richtung sinnstiftende Arbeit geht. Ja. Und sinnstiftende Arbeit, das zeigen vor allem Jugendstudien, ist nicht nur individuell verstanden, also im Sinne von, ich möchte eine mich erfüllende Arbeit, eine Arbeit, bei der ich mich selbst verwirklichen kann, sondern da spielen durchaus gesellschaftliche, größere Rahmenbedingungen eine wesentliche Rolle. Beispielsweise die Frage, ob eine Arbeit nachhaltig gestaltet ist, also ökologisch sinnvoll ist, ja. Ob es eine Arbeit ist, die dem Gemeinwohl dient. Also da sehen wir durchaus Werteverschiebungen bei den jüngeren Beschäftigten, die weggehen von, sage ich mal, stark materiellen Werten, wie ich möchte Reichtum aufbauen oder ich möchte einen gewissen Status erreichen, hin zu immateriellen Werten, eben beispielsweise, dass die Arbeit Sinn hat.
Das Stichwort Gemeinwohl spielt ja in vielen Diskussionen, auch einander überschneidenden Diskussionen, spielt das Thema eine große Rolle. Wie definiert denn das eine junge Mitarbeitergeneration? Ist Gemeinwohl schon, wenn ich dafür sorge, dass es in meiner Nachbarschaft in der Früh ein Semmel zu kaufen gibt, wenn ich Bäcker werde, oder ist das anders verstanden?
Also das ist natürlich anhand von einzelnen Studien nicht ganz so einfach zu extrahieren, was genau jetzt unter Sinn verstanden wird, wenn Sinn abgefragt wird. Da ist sicherlich eine gewisse Bandbreite an Interpretationen möglich. Aber es ist durchaus naheliegend, also der Schluss ist naheliegend, dass gewisse jungen Beschäftigten, vor allem, sage ich mal, jene, die auch aus einem gehobenen sozioökonomischen Haushalt kommen, die in den letzten Jahren ja auch stark politisiert wurden, beispielsweise durch die Erfahrungen der Klimakrise, jetzt durch die Erfahrungen der Corona-Pandemie und die Erfahrungen des Ukraine-Krieges. Also das ist ja eine Generation, die sehr stark mit Krisenerscheinungen aufgewachsen ist, dass die schon einen recht breiten Begriff von Wohlstand auch anwenden, der jetzt eben über dieses nachbarschaftliche Zivilengagement, sage ich jetzt mal, hinausgeht und durchaus das gesellschaftliche Gesamtgefüge betrifft.
Sie haben jetzt ein sehr schönes Wort gesagt, gehobener sozioökonomischer Haushalt. Also man könnte es auch vereinfacht runterbrechen, reiche Eltern.
Nicht unbedingt reiche Eltern, aber zumindest ein gewisses existenzielles Niveau haben, sprich die halt grundsätzlich ganz gut versorgt sind.
Kann man daraus den Schluss ziehen, dass ich mir über meine Work-Life-Balance vor allem dann den Kopf zerbreche, wenn ich keine unmittelbaren finanziellen Sorgen habe?
Nicht so direkt, aber natürlich, Bert Brecht hat es ja wunderbar gesagt, zuerst kommt das Fressen, dann die Moral. Also es braucht natürlich schon eine gewisse Absicherung, eine materielle, um dann überhaupt auch über derartige Sachen nachdenken zu können. Natürlich ist es insofern auch eine gewisse Luxusfrage, ja. Aber natürlich, im Umkehrschluss, die politisierte Antwort wäre natürlich, dass dieser Luxus mehr Leuten zukommt und dass dementsprechend es für mehr Leute möglich sein muss, auch eben diesen Anspruch zu stellen, dass meine Arbeit und mein Privatleben und dieses Privatleben, das ist auch ein ganz wesentlicher Aspekt, das beinhaltet ja nicht nur Freizeitaktivitäten, nicht nur Holatrio, ja. Also das ist ja auch ein wesentlicher Bestandteil.
Könnte ehrenamtliches Engagement sein beispielsweise.
Zum Beispiel und ganz essentiell ist diese unbezahlte Arbeit. Ja, wenn wir von Arbeit reden, dann reden wir meistens von Erwerbsarbeit. Aber es wird ja unglaublich viel Arbeit unbezahlt in den Haushalten ausgeführt, meistens von Frauen, immer noch über 85% dieser Arbeit. Das ist Haushaltstätigkeit, das ist Kinderbetreuung und so weiter, Sorge, Pflege für Angehörige. Also diese Arbeit, über die wir leider oft nicht sprechen, die muss ja auch geleistet werden. Ja, und deswegen ist ja auch dieses Vereinbarkeitsproblem vor allem für Frauen so essentiell, die neben der Belastung oder neben den Anforderungen der Erwerbsarbeit eben noch ganz massiv auch konfrontiert sind mit den Anforderungen der unbezahlten Arbeit.
Herr Professor, Sie beschäftigen sich natürlich in Ihrer beruflichen Tätigkeit mit diesen Fragen, haben aber natürlich selber auch Studenten an der FH. Wie sehen die das denn? Wie beobachten Sie denn deren Blick auf diese Arbeitswelt und deren Work-Life-Balance?
Ja, so wie es eigentlich vorher rausgekommen ist, so würde ich das fast nicht unbedingt hundertprozentig eins zu eins, aber ziemlich genauso sehen. Die machen sich sehr viele Gedanken über, wie viel soll ich arbeiten, muss ich arbeiten, dass ich mir das Leben leisten kann. Und wo fange ich zum Arbeiten an? Das ist dann eine sehr starke Frage der Sinn und natürlich der Rahmenbedingungen. Und man muss auch sagen natürlich, dass die Studenten dann ja sehr gut ausgebildet sind und damit schon auch einen Vorteil haben. Also die können sich sehr viel aussuchen und insofern stellen sie sich genau diese Fragen. Ja.
Solange ich mir, Sie haben es gesagt, damit ich mir mein Leben leisten kann, ist ja im Prinzip alles in Ordnung. Kann man sich das im Alter eines Schülers, eines Studenten, eines jungen Menschen überhaupt vorstellen, wie sich vielleicht auch die finanzielle Situation entwickelt in den nächsten 10, 20 Jahren? Man will vielleicht mit 25 nicht unbedingt Karriere machen, mit 45 steht man dann vor Rechnungen, die man aber plötzlich nicht mehr zahlen kann. Ist das eine Gefahr?
Ja, das ist eine gute Frage. Ja. Ich glaube, das Leben ist so unvorhersagbar zurzeit, dass sich die jungen Leute da schwer tun, zu sagen, was ist in 10, 20 Jahren. Also schwierig. Ich glaube nur, dass Karriere auch ein Stück weit anders definiert wird. Karriere ist jetzt nicht immer nur Aufstieg in der Karriereleiter und bestimmter Titel dahinter und Bezahlung dahinter, sondern auch sehr, hat sehr viel mit Inhalt zu tun. Und das überlegen sich die jungen Leute. Sie sind, es ist mein Eindruck, was ich erlebe, teilweise bereit, auch auf Dinge zu verzichten dann, ja, und sagen, okay, ich brauche weniger ein Leben, aber dafür habe ich mehr Work-Life oder Work-Private-Life-Balance.
Jetzt ist schon mehrfach angesprochen worden, auch diese wirtschaftliche Seite. Wie schaut denn das Leben von jüngeren Generationen auch in der Arbeitswelt generell aus? In meiner Generation noch, ich bin Mitte der 70er Jahre geboren, war es relativ normal, dass man sagt, mit 18, 19 irgendwann nach der Matura, wenn man eine hat, zieht man zu Hause aus. Das hat sich über den Lauf der Jahrzehnte natürlich schon sehr stark verändert. Wie beobachten Sie so die Lebensrealität dieser jüngeren Generationen? Wohnen die tatsächlich noch sehr lange auch zu Hause, haben die dadurch auch vielleicht andere Möglichkeiten, ihr Leben zu gestalten, als wenn man ab 19 im Prinzip für sich selber aufkommen muss?
Also generell lässt sich durchaus beobachten, das ist nicht nur ein österreichisches Phänomen, sondern das kann man über ganz Europa beobachten, vor allem in den südlichen europäischen Ländern, dass die Auszugszeit sozusagen oder der Auszugszeitpunkt sich tatsächlich nach hinten verschiebt, wie eigentlich sehr, sehr viele adoleszente Ereignisse, also auch zum Beispiel
Familiengründungen, der
Zeit, beispielsweise, genau richtig, oder auch der erste fixe Job, ja, bei dem man meistens vorher schon, weiß ich nicht, x Praktika absolvieren hat dürfen oder unbefristete Projektverträge gehabt hat. Also das sind durchaus auch Erfahrungen und da ist ja auch eine Kopplung spürbar. Also das ist auch eine gewisse Reaktion der jungen Beschäftigten oder der jungen Menschen, weil sie eben wissen, okay, es wird nicht so sein, dass ich mit 19, 20 quasi auch finanziell vielleicht schon zu 100% auf den eigenen Beinen stehen kann. Dementsprechend verschiebt sich zum Beispiel auch der Auszug. Und generell lässt sich beobachten, die Jugendsoziologie zeigt ganz deutlich, dass in den letzten 20 Jahren diese Zeit des Heranwachsens, ja, die Jugendlichkeit, wenn man so möchte, dass sie die wirklich verlängert hat. Ja, also, mittlerweile spricht man auf jeden Fall bis zum 30. Lebensjahr, manche sogar bis zum 35. Lebensjahr. Also das ist eindeutig spürbar und das macht natürlich sehr viel mit den Lebensentwürfen der jungen Menschen. Ja. Das heißt, ein junger Mensch, der hat heute vielleicht nicht mehr ganz so die Lebensperspektive, wie vielleicht noch zur Mitte des 20. Jahrhunderts junge Menschen hatten, dass er weiß, okay, ich mache jetzt eine Ausbildung, danach habe ich einen guten Job, den werde ich wahrscheinlich 40, 50 Jahre haben oder halt zumindest bis zur Pension haben können, werde wenig Fluktuation haben, werde wenig Unterbrechungen meiner Erwerbstätigkeit haben, werde dann eine gute Pension haben, dazwischen habe ich mir ein bisschen was erspart, baue mir irgendwo ein Häuschen hin. Also das ist ein Lebensentwurf, der immer noch idealtypisch in unserer Gesellschaft sehr stark verankert ist. Das heißt, er wirkt noch als Norm oder er wirkt noch als, so sollte das eigentlich sein, aber er ist für viele Junge tatsächlich nicht mehr lebbar. Und dann ist es logisch, ja, dass man darüber reflektiert und sagt, okay, wenn sich das alles nicht mehr ausgeht, ja, oder wenn sich Teile davon nicht ausgehen, wozu dann? Dann suche ich mir andere Orientierungspunkte, suche ich mir andere Ziele und Perspektiven.
Ist das tatsächlich so, Herr Professor, dass die Arbeitswelt für jüngere Menschen tatsächlich so aussieht, dass man eigentlich überhaupt nicht mehr damit rechnen kann, über längere Zeiträume immer beim selben Arbeitgeber beschäftigt zu sein? Umgekehrt gibt es ja auch die Perspektive, dass ein großes Unternehmen, eine große Firma ja auch auf loyale, langjährige Mitarbeiter in gewisser Weise auch angewiesen ist und die auch gerne halten möchten. Was stimmt da?
Ich glaube, die Frage hat sich umgedreht. Es ist nicht so, dass die jungen Leute nicht mehr drauf bauen können, sondern dass sie auch gar nicht mehr drauf bauen wollen. Weil sie sagen, das hängt natürlich jetzt schon von der Qualifikation auch ab und von den Möglichkeiten. Aber wenn sie die haben, dann sagen sie, na, jetzt arbeite ich mal da und dann schauen wir mal und in 3 Jahren, in 2 Jahren oder wann auch immer arbeite ich vielleicht in einem anderen Unternehmen. Es ist natürlich, wie gesagt, wie immer ein bisschen unterschiedlich. Junge Leute sind ja nicht alle gleich. Aber tendenziell ist es nicht unbedingt das Ziel dieser jungen Leute, dass sie sagen, ich suche mir jetzt einen tollen Arbeitgeber und bin dann 30 Jahre, wie wir das kennen. So denken die nicht.
War ja auch irgendwann einmal sowas wie eine Identifikation mit der Firma, für die man gearbeitet hat. Ist das abhanden gekommen, dass man irgendwann einmal sagt, ich arbeite nicht nur für diese Firma, sondern bin tatsächlich auch für mich mental ein Teil dieser Unternehmung?
Ja, das ist der Vorwurf oft, ja. Würde ich aber so nicht sehen, weil die jungen Leute identifizieren sich selbstverständlich genauso mit dem Unternehmen oder auch mit der Tätigkeit oder auch mit beiden, aber nicht mehr automatisch, nur weil sie Arbeitgeber sind, sondern die Frage ist immer, naja, eben, da sind wir wieder bei der Sinnorientierung, was gibt das für einen Sinn, dass ich da einen Beitrag leiste? Im individuellen Sinnorientierung ist vielleicht ein bisschen einfacher wie in der gesellschaftlichen, zu sagen, ja, den Beitrag, das, was ich arbeite, ja, wem bringt das was eigentlich? Und wenn die Frage für diese subjektiv nicht beantwortet werden kann von diesem Mitarbeiter, dann überlegt er sich in der Regel was anderes.
Wir haben einen Anrufer in der Leitung, der Herr Rehm hat uns angerufen. Grüß Gott, Herr Rehm, herzlich willkommen in der Mittagszeit.
Grüß Gott, die Runde. Zu diesem sehr interessanten Thema heute muss ich sagen, ich bin auch natürlich mit diesem Wirtschaftswunderideal großgezogen worden. Möglichst früh anfangen, Leistung bringen, Arbeit braucht keinen Spaß machen und so weiter. Habe das auch viele Jahre gelebt, bis dann der Knackpunkt kam. Vor 11 Jahren bin ich schwer verunglückt, war also gezwungen, arbeitsmäßig etwas leiser zu treten. Und habe also dann eigentlich in dieser Zeit gelernt, durch diese Einschränkungen, die ich auch habe, dass halt nicht mehr alles geht und dass man dann Prioritäten setzen muss. Und ganz still und leise hat sich dann damit auch eine sehr hohe Lebensqualität ergeben. Gut, ich bin nicht mehr jedes Jahr auf Urlaub gefahren. Ich habe also nicht mehr, weiß Gott was, für ein großes Auto gehabt, aber trotzdem gut gelebt. Und muss sagen, die Jugend, die das heute schon von vornherein macht, kann ich da nur in vollem Umfange unterstützen. Wobei ich Ihnen aber auf den Weg mitgeben möchte, dass das Leben nicht nur aus Rechten, sondern auch aus Pflichten besteht. Speziell, wenn sich dann wirklich einmal Kinder einstellen oder Familie und so weiter. Also man ist wirklich aufgerufen, wenn man diese Lebensqualität genießen möchte, auch kleinere Einbußen hinzunehmen. Das ist meines Erachtens ganz, ganz wichtig. Und das war es auch schon von meiner Seite.
Alles danke. Klar. Vielen lieben Dank für Ihren Anruf, Herr Rehm. Er hat gesagt, man muss Prioritäten setzen. Ich glaube, das ist auch schon angeklungen. Das passiert ja auch. Was sind die Prioritäten dieser Generationen, von denen wir hier reden?
Also sehr schon angeklungen. Ja. Es gibt ja diese große Diskrepanz oder die große Entscheidung zwischen Lohn und Zeit. Ja. Also ich glaube, der Zeitfaktor ist ja ganz essentieller. Und da sehen wir eben, dass viele junge Beschäftigte sich vermehrt für die Zeit entscheiden. Also wenn sie die Möglichkeit haben, da sind wir wieder bei existenziell abgesichert sind, dann sagen sie, okay, wenn es mit 30 Stunden auch geht, ja, dann mache ich das, weil die Zeit, die ich gewinne, dadurch, die ich eben für andere Tätigkeiten aufwenden kann, die ist mir lieber als eben dieses zusätzliche Gehalt. Ja. Ich möchte noch einen Aspekt hinzufügen. Ich finde es, danke für den Anruf, das ist sehr interessant, dass hier auch die gesundheitliche Komponente jetzt ins Spiel gebracht wurde, weil das ist, glaube ich, schon noch ein ganz essentieller Faktor, der auch eine Rolle spielt hinsichtlich eben der Präferenzen, was die Arbeitszeit anbelangt. Wir haben im aktuellen Arbeitsklimaindex ganz klar die Daten vor Augen liegen, dass der Zeitdruck, der Arbeitsdruck wirklich massiv gestiegen ist. Mhm. Gerade auch in den letzten Jahren, also in den Corona-Jahren sozusagen, hat sich der Zeitdruck und der Arbeitsdruck um 60% erhöht. Es ist so, dass jeder dritte Beschäftigte massiv unter Zeitdruck leidet und jetzt nicht nur peripher hin und wieder, sondern wirklich, dass es ein Dauerzustand ist. Und wir sehen auch, das ist auch ein ganz interessantes Datum, dass viele Beschäftigte es nicht mehr als wahrscheinlich erachten, überhaupt gesund bis zum Pensionsantrittsalter arbeiten zu können. Das ist auch jeder dritte Beschäftigte oder jede dritte Beschäftigte, die es für eher oder sehr unwahrscheinlich hält, bis zum gesetzlichen Pensionsantrittsalter arbeiten zu können. Und das sind schon alarmierende Zahlen und die zeigen, es herrscht eine sehr hohe Arbeitsintensität in vielen Bereichen. Ja, das ist natürlich auch nicht auf jede Arbeitstätigkeit umzumünzen, aber grundsätzlich, die natürlich auch dann dazu führt, ja, dass der Wunsch nach kürzeren Arbeitszeiten dann auch größer wird.
Ist das dasselbe, von dem wir hier reden? Das eine sind sozusagen junge Menschen, die in einen Arbeitsprozess einsteigen und die anderen, die schon in einem drin sind und gewissermaßen auch ein bisschen überrollt werden davon?
Denke ich schon. Also ich weiß jetzt nicht, ob ich Ihre Frage richtig verstehe.
Sind das dieselben Motivationen, die da dahinter stehen?
Also ich glaube, das ist einfach ein gesellschaftlicher Trend, so wie es der Herr Wimmer ausgeführt hat. Das würde ich auch so sehen. Ich würde zum Thema Lebensqualität vielleicht noch etwas dazu sagen wollen. Das ist natürlich ein sehr subjektiver Begriff. Natürlich gibt es objektive Kriterien, wenn Gesundheit und so hat immer mit Lebensqualität zu tun, aber was für mich Lebensqualität ist, muss natürlich jeder letztendlich selber entscheiden. Und das kann eben diese berühmte Work-Family-Life-Balance sein. Das kann aber auch ganz was anderes sein. Also es gibt auch Leute und auch junge Leute, die arbeiten unheimlich gern und unheimlich gern viel. Und die sagen, für die ist das kein Thema. Die wollen, die finden das toll, dass sie viel bewegen können. Aber die haben auch einen Sinn dahinter.
Das ist jetzt wieder, sind wir wieder bei der Sinnfrage. Ja, genau. Aber das setzt natürlich schon auch eines voraus, kommt mir zumindest vor, dass man eben auch, wie Sie es zuerst schon angesprochen hat, auch eine entsprechend gute Ausbildung hat, eine entsprechende Qualifikation hat, in einem Bereich tätig ist, wo man sich es auch aussuchen kann. Was ist mit den vielen, die sich es nicht aussuchen können, die vielleicht nicht einen Master, ein Masterstudium von der FH haben, die nicht vielleicht in einem Bereich arbeiten, ich denke jetzt mal ganz plakativ an Köche, was halt bei uns jetzt oft so Thema war, ja, im Gastro und Hotellerie, wo sie sich im Prinzip den Job aussuchen können, sondern wo sie das eben alles nicht können aufgrund ihrer Qualifikation.
Ja, Masterstudium an der Fachhochschule Salzburg ist immer super natürlich, aber nicht nur Masterstudium ist notwendig, sondern wenn man jetzt den Koch hernimmt, den Sie angesprochen haben, der kann es ja auch aussuchen. Ein Koch, wenn Sie als Koch mit einer guten Qualifikation, wenn Sie ein guter Koch sind, dann können Sie sich in Salzburg aussuchen, wo Sie arbeiten wollen und dann werden Sie das nehmen, was für Sie am besten passt. Und natürlich ist das nicht überall so, aber das ist natürlich ein großes Thema. Das ist ein großes Thema der Selbstverantwortung der arbeitenden und jungen Leute, sich auch arbeitsfähig zu machen und auch zu halten. Und das ist sicher ein großes Zukunftsthema. Das heißt, in allen diesen Entwicklungen, von denen wir sprechen, ist natürlich ein großer Punkt, es ist die Selbstverantwortung der Leute steigt, ja, durch das, die ganzen Möglichkeiten, die sie haben. Muss ich meine Werte haben, muss ich entscheiden und das ist durchaus manchmal auch anstrengend.
Wir reden gleich nach den Nachrichten um 13:30 weiter über dieses Thema, über die 40-Stunden-Woche. Ist sie noch zeitgemäß? Wollen wir nicht alle vielleicht doch ein bisschen weniger arbeiten und dafür mehr vom Leben haben? Und können wir uns das auch leisten? Wir haben vor der Pause viel gesprochen über den Sinn, den man sehen muss in seiner Arbeit, um bereit zu sein, sich damit auch zu identifizieren, dafür vielleicht auch viel Zeit zu investieren. Sinn kann man auf viele verschiedene Arten finden, aber es gibt natürlich auch viele Berufsfelder und viele Tätigkeiten, wo der Sinn vielleicht so ein bisschen abhanden gekommen scheint, zumindest, wo man gewisse, ja, eine Art Entfremdung auch hat von seiner Werktätigkeit, wo eine gewisse Monotonie herrscht. Was tun diese Menschen, Herr Professor? Wie können die sich ihre Work-Life-Balance erhalten oder besser einrichten?
Ja, den Sinn zur Verfügung stellen, das ist schon eine starke Aufgabe des Unternehmens auch. Das heißt, die Unternehmen sind auch schon sehr stark herausgefordert, sich so zu organisieren, dass sie einen Sinn zur Verfügung stellen können. Und das kann man, ich weiß nicht, ob man es immer kann, aber das kann man viel öfter, als man glaubt. Mhm. Das ist eine Frage der Kommunikation und auch der Organisation. Mhm. Also ich denke an ein großes Unternehmen, die haben sich so organisiert, dass jeder Mitarbeiter einen echten Kunden hat. Mhm. Und die Konsequenz davon ist, dass sie so organisiert sind, dass tatsächlich sich in lauter, sie nennen das so Micro-Enterprises, also Kleinstunternehmen organisiert haben. Mhm. Und das ist schon ein spannender Ansatz. Mhm. Und es geht vieles.
Weil in dem Moment, wo ich einen echten Menschen, einen Kunden vor mir habe, hat doch irgendwie das, was ich selber mit dem mache, Sinn.
Genau, der Sinn im Arbeitsleben könnte man, wenn man es kurz zusammenfasst, ist der Kunde.
Mhm. Wurscht, wie der dann ausschaut, ob das ein Patient ist, einer, der sich die Haare schneiden lässt oder was auch immer man sich vorstellen kann.
Ja, der kann frustrieren natürlich auch, der Kunde, aber das ist beim Sinn auch so. Ja. Das ist auch, also zum Beispiel meinem, darum ist auch Unterrichten an einer Hochschule oder sonst irgendwo immer auch eine sehr sinnorientierte, motivierende Aufgabe, weil das unmittelbar ist. Ja. Und da kann man das eigentlich sehr gut festmachen.
Was gibt Ihnen persönlich da den Sinn, den Fortschritt, den ein Student in Ihrer Veranstaltung macht oder das, was der Student dann einmal aus seinem Leben mit Ihrer Ausbildung macht?
Ja, das ist natürlich seine Sache, aber was mir Sinn gibt, ist, wenn ich eine Rückmeldung von den Unternehmen höre und sage, ihr habt den Studenten vor euch eingestellt und der macht es wirklich super. Mhm. Denke mal, ja, das ist super.
Wir haben jetzt eigentlich die ganze Zeit während dieser Mittagszeit mehr oder weniger stillschweigend übereinkommend von unselbstständig erwerbstätigen Menschen gesprochen, die irgendwo einen Job haben bei einem Arbeitgeber. Die Einstellung, die wir bisher jetzt kennengelernt haben in dieser Mittagszeit, die dahinter steht, die könnte ja aber auch Auswirkungen darauf haben, wie viel Lust ein junger Mensch hat, sich selbstständig zu machen, sich auf eigene Füße zu stellen, weil gerade das ist ja oft mit wahnsinnig viel Arbeit, wahnsinnig viel Investition an Zeit und Geld übrigens auch verbunden. Gibt es diese Auswirkungen?
Ja, die gibt es ganz sicher. Speziell wenn wir von dem Sinn sprechen, dann ist das im Prinzip ja ein Indikator dahin, dass man auch über Selbstständigkeit nachdenkt. Und das tun die jungen Leute, so wie ich das wahrnehme, auf der Hochschule auch. Vielleicht nicht gleich immer, aber dann doch irgendwann einmal, manche auch gleich. Ja, das wird auch gefördert von uns natürlich. Und das ist das, was ich vorher auch gemeint habe. Es geht nicht immer nur darum, weniger zu arbeiten, sondern es geht darum, sinnerfüllt zu arbeiten. Und wenn die sagen, das gibt Sinn, dass ich mich selbstständig mache, dann bin ich bereit, auch vielleicht 60, 70 Stunden zu arbeiten, vielleicht für eine bestimmte Zeit dann. Und das ist kein Widerspruch aus meiner Sicht.
Wir haben einen Anrufer in der Leitung. Herr Schraut hat uns angerufen. Grüß Gott, Herr Schraut, herzlich willkommen in der Mittagszeit.
Ja, grüß Sie. Ich hätte gern gefragt, und zwar die zwei Experten, wie sie die das vorstellen. Wenn man weniger verdient und wenn man dann in die Rente geht. Wir haben ja so schon so wenig, also wahnsinnig viele Mindestsicherungen haben. Wie sollte das funktionieren? Also ich kann mir das nicht vorstellen.
Alles klar, danke schön, Herr Schraut. Danke für eine Frage. Das ist natürlich schon auch eine Frage, die sich stellt, wenn ich mit 20, 25 gewisse Lebensentscheidungen treffe, die Auswirkungen dann vielleicht für die folgenden Jahrzehnte haben. Stichwort Ruhestand. Herr Wimmer, wie beobachten Sie das? Gerade Altersarmut ist ja auch aus Sicht der Arbeiterkammer und der Gewerkschaften immer wieder ein großes Thema. Haben diese Personen, die jetzt sagen, na, eigentlich so viel will ich gar nicht arbeiten und damit auch nicht verdienen, haben die nicht irgendwann einmal die Gefahr, dass sie im Alter, na, vereinfacht gesagt, blöd dastehen?
Ja, also vereinfacht gesagt, ja. Wir sehen es nicht nur bei den Jungen, wir sehen es natürlich bei den weiblichen Beschäftigten auch schon in den letzten Jahrzehnten, dass natürlich auch entsprechend reduzierte Erwerbstätigkeit nicht nur zu einem aktuellen niedrigen Einkommen führt, sondern natürlich später dann auch zu einer niedrigeren Pension führt und so halt auch die Wahrscheinlichkeit von Altersarmut massiv erhöht wird. Das ist natürlich grundsätzlich ein Problem, aber das ist letztendlich auch der politische Hebel, an dem man auch ansetzen könnte, weil wir haben jetzt die ganze Zeit über individuelle Verkürzung von Arbeitszeit geredet. Es gibt ja auch politische Maßnahmen, grundsätzlich die Vollarbeitszeit oder die Normalarbeitszeit zu regulieren oder in dem Fall zu reduzieren, um so vielleicht die Arbeit auch auf mehrere Köpfe zu verteilen und so halt auch zu einer gerechteren Verteilung nicht nur von Arbeit zu kommen, sondern letztendlich auch von Einkommen und Pensionen zu kommen. Weil wie gesagt, dieses Problem mit den niedrigen Einkommen und den niedrigen Pensionen, das ist akut jetzt schon ein Problem, das vor allem Frauen betrifft. Mhm. Und das liegt eben, wie vorhin schon gesagt, wesentlich an der Doppelbelastung, die vor allem Frauen tragen, ja, weil sie eben zusätzlich zur Erwerbstätigkeit, die bei Frauen hauptsächlich Teilzeitbeschäftigung ist, also jede zweite Frau, ungefähr 47%, arbeitet in Teilzeit. Bei den Männern sind es, glaube ich, jeder Zehnte nur. Zusätzlich zu dieser Erwerbstätigkeit eben diese unbezahlte Arbeit, die geleistet werden muss und dementsprechend es auch nicht möglich ist, mehr zu arbeiten oder zumindest nicht im weitaus größeren Rahmen. Das bedeutet, vorstellbar wäre eine verkürzte Vollarbeitszeit, also Normalarbeitszeit, die reduziert wird, dementsprechend besser verteilt wird und so auch.
Aber schon bei vollem Lohnausgleich aus Ihrer Sicht, oder?
Politisch wäre es natürlich sinnvoll und wünschenswert bei vollem Lohnausgleich.
Die Frage ist immer, wer zahlt das, Herr Professor? Weil es gibt ja, wie wir wissen, nichts gratis. Alles, was gratis ist, zahlt nur jemand anderer. Wer würde das in dem Fall zahlen?
Ja, das kann ich Ihnen nicht sagen. Das müssen Sie den Kollegen fragen.
Wer soll es denn zahlen, Herr Wimmer?
Das behaupte ich ja nicht.
Naja, also grundsätzlich muss man mal noch erwähnen, dass die Arbeitsproduktivität ja massivst gestiegen ist. Ja? Also generell kann man sagen, die Arbeitsproduktivität, die kann für Lohnabhängige in zweifacher Weise ausgeglichen oder zurückbezahlt werden. Einerseits durch Lohnerhöhung, andererseits durch eine Reduzierung von Arbeitszeit. Und das hat ja, wenn man es historisch betrachtet, im 20. Jahrhundert ja durchaus auch mal ganz gut funktioniert. Es kam ja zu einigen Anpassungen der Arbeitszeit nach unten, ist aber dann leider etwas in Stocken geraten. Seit den 80er Jahren sehen wir, dass wir keine Arbeitszeitverkürzung, zumindest genereller Natur, mehr erlebt haben in Österreich. Und diese Arbeitsproduktivität, diese immens gestiegene, sagt im Endeffekt nichts anderes aus. Wir produzieren innerhalb eines Zeitkontingents, zum Beispiel in einer Stunde, mehr. Das heißt, wir produzieren mehr, wir stellen mehr Güter her, sind also effizienter. Ja? Und dementsprechend könnten wir auch weniger arbeiten. Ja? Also das ist eigentlich ein wesentlicher Aspekt. Wenn wir mehr in kürzerer Zeit herstellen können oder arbeiten können, dann wäre es auch möglich, die Arbeitszeit im Ganzen als Ausmaß zu reduzieren.
Würde dann darauf hinauslaufen, dass man das Einkommen nicht mehr an eine abgeleistete Arbeitsstunde knüpft, sondern an Arbeitstätigkeit oder an Arbeitsergebnisse, versteht das richtig?
Nein, das wäre, also grundsätzlich die, das Grundprinzip.
Wäre ja denkbar, ne? Dass ja, ich sage, das okay, ist, der Arbeiter XY stellt so und so viele Stücke von was auch immer her, wenn er dafür nur 4 Stunden braucht, gut für ihn.
Genau, das findet ja durchaus auch schon statt, ja, dass gerade im Zuge von Projektarbeit, dass nicht mehr unbedingt die, sag ich jetzt mal, die Arbeitskraft, die zur Verfügung gestellt wird, bezahlt wird, sondern nur noch Arbeitsergebnisse. Ja. Das ist ja durchaus sehr bedenklich, weil das Grundprinzip der Lohnabhängigkeit ist, ich verkaufe meine Lebenszeit. Ja. Ich verkaufe nicht ein bestimmtes Produkt. Mhm. Dieses Produkt wird getätigt durch die Arbeitskraft, ja, die nach Karl Marx eine besondere Ware ist, weil sie Wert schafft. Ja. Und dementsprechend geht es natürlich schon darum, die Arbeitszeit muss abgegolten werden und nicht die Arbeitsergebnisse.
Mhm. Ich würde vielleicht vorher noch gerne etwas sagen zur Pension vom Anrufer vorher. Das ist eine wichtige Frage. Ich denke auch zusätzlich zu dem, was eh schon gesagt worden ist vom Kollegen, glaube, sollte man sich auch Gedanken machen über den Gesamtarbeitslebenszyklus. Mhm. Also es kann durchaus Sinn geben, dass man weniger arbeitet, aber dafür länger arbeitet. Mhm. Es ist aus meiner Sicht auch, wenn man jetzt einmal frei von politischen Überlegungen sich das überlegt, die Leute leben länger, die Leute sind gesünder. Da glaube ich, kann man sich auch Gedanken machen. Da könnte man kreativ sein. Das heißt ja nicht, dass die keine Pension kriegen, aber es könnte sein, dass sie trotzdem teilweise länger arbeiten. Mhm. Und ich glaube, da ist viel drinnen und da kann man sehr viel nachdenken drüber. Und das andere ist natürlich Ergebnisorientierung versus Zeit kaufen. Ja, das ist natürlich eine, ich denke schon, dass das auch an Attraktivität gewinnen kann für Mitarbeiter und auch für die selbstverantwortliche Gesellschaft, zu sagen, im Prinzip, jetzt übertreibe ich es ein bisschen, ist mir egal, ob du 40 oder 20 Stunden arbeitest, wenn du das ablieferst, da ist mir das recht und es gibt solche Modelle auch. Dann geh bitte ab Mittwoch wandern oder sonst irgendwas, was du gerne tust. Das ist für mich total in Ordnung und ich zahle dich trotzdem voll. Mhm. Und ich kenne auch selber Firmen, die sagen, okay, bei uns gibt es die 38,5-Stunden-Woche, du arbeitest für mich 35 Stunden, ich zahle dir die 38,5 Stunden und diese Differenz, das ist tatsächlich das, wo du Freiraum hast, wo du vielleicht Verantwortung übernehmen musst. Mhm. Und ja, sagt mir, also ein bekannter Unternehmer von mir, sagt mir, das hat sich total ausgezahlt, dass er es eingeführt hat.
Für beide Seiten.
Für beide Seiten, ja.
Wir haben einen Anrufer in der Leitung, den Herrn Imlauer. Grüß Gott, Herr Imlauer. Herzlich willkommen in der Mittagszeit.
Ja, grüß Gott, die Runde. Also meine Meinung ist, ich komme vom Pinzgau und da sind eher die kleinstrukturierten Betriebe und das wird da nicht funktionieren. Also wenn ich im Bau tätig bin, dann kann ich nicht eine 30-Stunden-Woche machen, wenn die Arbeit da ist. Also grundsätzlich sind die Leute nicht mehr bereit, so viel zu leisten und wollen aber im Gegenzug mehr verdienen. Und sie wollen sich auch nichts mehr schaffen. Der ist mit seinem Einkommen zufrieden, kommt das Monat aus und das reicht ihm. Er will sich keine Wohnung kaufen, gar nichts. Und da sehe ich das Problem für die Zukunft. Also die Gewerbe oder der Arbeitgeber bei uns in Pinzgau im Baugewerbe, die werden sich da sehr schwer tun. Mhm. Und es ist, weil immer die Rede von Studium und Master, also im handwerklichen Bereich, wenn ich heute um fünf kündige bei einer Firma, kann ich morgen um 8 Uhr bei einer neuen anfangen, wenn ich qualifizierter Facharbeiter bin.
Mhm. Alles klar, danke schön, Herr Imlauer.
Ja, finde ich sehr, 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 sehr gut. Danke für den Beitrag, dass auch eben, sag ich mal, das Handwerk hier auch noch Platz findet. Es ist ganz wichtig. Es ist natürlich schwierig in diesem Rahmen, wenn wir von Jugend sprechen, ist es natürlich, oder von jungen Beschäftigten, ist es generell schon eine unglaubliche Verallgemeinerung. Mhm. Ja. Wie der Herr Kollege schon gesagt hat, das ist natürlich eine unglaublich heterogene Gruppe. Ja. Das kann man nicht alles über den Kamm scheren. Aber ich glaube, es ist wichtig auch festzumachen, das ist keine akademische Debatte. Und ich bin froh, dass hier auch der Bau erwähnt wurde, weil es ist schon auch hinzuweisen darauf, dass mehr Arbeitszeit nicht unbedingt mehr Produktivität bedeutet. Also es gibt Studien, die zeigen ganz eindeutig, dass die Arbeitsproduktivität pro Stunde nach der 6. Stunde massiv sinkt. Und nicht nur die Arbeitsproduktivität sinkt, gleichzeitig steigen auch Arbeitsunfallsrisiko und grundsätzlich die Gesundheitsbelastungen. Also das heißt, dass die Ausfallwahrscheinlichkeit oder das Ausfallsrisiko eben durch Krankenstand oder durch Arbeitsunfall steigt massiv mit steigenden Arbeitszeiten. Und gerade jetzt erleben wir am Bau eine massivst eine Situation, die massivst durch Arbeitsintensität geprägt ist. Mhm. Unglaublich verdichtete Arbeitszeit, kleinere Belegschaften, die aber das gleiche Arbeitspensum wie noch vor der Corona-Pandemie bewerkstelligen müssen. Und das führt nachweislich. Das führt nachweislich zu Ausfällen und auch zu einer eingeschränkten Arbeitsproduktivität. Das heißt, dieser Zusammenhang von Arbeitszeit und Produktivität, mehr schaffen, ist nicht so eindeutig,
nicht, dass man sagt, linear
mehr ist mehr. Ja, also.
Es sind kleinstrukturierte Betriebe angesprochen worden. Sie haben zuerst gesagt, man kann vieles kreativ lösen, man kann auf beiden Seiten sozusagen zu Ergebnissen kommen. Tun sich kleine Firmen, gerade vielleicht jetzt nicht im städtischen Raum, sondern der Herr hat angerufen aus dem Pinzgau, tun sich die bei solchen Lösungen leichter oder schwerer als große?
Ja, ich glaube, das kann man so nicht sagen. Große haben natürlich andere Ressourcen, andere Möglichkeiten, um attraktiv zu sein. Mhm. Die haben da sicher Vorteile. Auf der anderen Seite haben die Kleinen vielleicht auch wieder Vorteile in dem persönlichen, familiären Kontakt. Mhm. Würde ich so nicht generalisieren. Aber was man vielleicht schon ein Stück weit generalisieren kann, was aus meiner Sicht sehr gut dazu passt, was der Anrufer gesagt hat, beim Baugewerbe, kann sich dann nächsten Tag gleich bei der nächsten Firma anfangen. Das ist wahrscheinlich fast in allen Branchen so. Mhm. Und da ist schon die Frage, wie kann der Arbeitgeber attraktiv sein? Und das ist ja schon ein Wettbewerb der Arbeitgeber um die qualifizierten Fachkräfte. Und das ist ein großes Thema.
Wie macht das jetzt ein Baugewerbe? So ein Baugewerbe, was gibt es für Empfehlungen?
Wie kann sich der attraktiv machen? Ich erzähle Ihnen ein Beispiel von einem Tischler, den ich selber persönlich kenne, der auch im Pongau, ein Tischler im Pongau, der hat gesagt, weißt du, ich habe einen Tischler, der ist unheimlich kreativ und der, mit dem kann ich auch über spezielle Dinge reden. Mhm. Und was ich dem zur Verfügung stelle, ist, du kennst die Werkstatt, du kannst arbeiten, wann du willst. Mhm. Mir ist das völlig egal. Du musst halt da sein und die Ergebnisse abliefern und die Werkstücke machen, wenn wir es brauchen. Wenn du mir sagst, wann du arbeitest und wenn du Kollegen brauchst, musst du dich natürlich abstimmen. Mhm. Und das ist natürlich alles klar. Ja. Wenn du mir sagst, wann du arbeitest, freue ich mich, aber du musst es nicht unbedingt. Mhm. Und das ist schon eine kreative Lösung. Mhm. Und beim Baugewerbe, ja, spontan muss man nachdenken drüber. Aber es geht auch nicht alles, das ist schon klar. Aber es geht schon einiges.
Wie viel ist da auch vorgegeben durch einfach auch wirtschaftliche Zwänge? Irgendwo sitzt ein Kunde, der auf sein Ergebnis wartet, der dafür auch gerade im Bau, sagen wir jetzt immer zuletzt, sehr viel Geld bezahlt. Ja. Wie weit ist der Spielraum wirklich, in dem man sich da bewegen kann?
Ja, beim Bau, ich selber habe die HTL für Hochbau gemacht, aber ich kann jetzt nicht diesen wirtschaftlichen Druck den Baufirmen sicher haben. Ich weiß, dass die Gewinnspanne extrem gering ist. Mhm. Also da braucht es schon wirklich strukturierte Dinge. Kann ich jetzt so nicht beantworten, aber man kann sich dazu schon einiges überlegen.
Also kann man es ein bisschen allgemeiner sagen, auch die Auswirkungen auf die Unternehmen, wenn wir mal von Salzburg ausgehen und hier bleiben. Wenn man also sagt, ja, man kann vielleicht kreative Lösungen finden, tut vielleicht nicht jeder dieses Problem, das man jetzt hat, dass man immer schwieriger Menschen findet, die bereit sind, Vollzeit zu arbeiten, überhaupt schwieriger Menschen Personal findet. Was sind die kurzfristigen und langfristigen Auswirkungen auch auf den Wirtschaftsstandort Salzburg, auf die Unternehmen hier in Salzburg?
Wenn man die Leute nicht kriegt, naja, dann können die Unternehmen letztendlich die Aufträge nicht alle annehmen. Das heißt, die haben einen Umsatzgewinneinbruch dadurch und das sehen Unternehmen auch. Und das sehen wir in Salzburg bei einigen Unternehmen sehr stark natürlich in der IT-Branche. Mhm. Also die kämpfen nicht nur die IT-Unternehmen, sondern alle größeren Unternehmen brauchen IT-Leute. Mhm. Und das hat tatsächlich massive Auswirkungen auf die Unternehmensführung und auf die Fähigkeit, Gewinne und Umsätze zu machen. Und das ist ein Arbeitnehmermarkt, kann man sagen.
Ist das jetzt eine Momentaufnahme nach Corona-Krise, Ukraine-Krieg etc. in einer Situation, die ganz speziell ist, oder ist das etwas, was uns längerfristig begleiten wird?
Ja, das wird immer ärger, nämlich, weil gut, die Konjunktur ist das eine, das ist einmal so und einmal so, aber die langfristige Faktor ist nach wie vor der demografische Faktor. Mhm. Und da gibt es ja seit 30 Jahren mindestens klare Indikatoren und das ist auch seit 30 Jahren eigentlich prognostizierbar, dass ab 2020 ein massiver Knick da hineingeht und das erleben wir jetzt. Ja, das hat gar nicht so viel mit Corona zu tun und es wird sich auch in nächster Zeit nicht umdrehen. Es gibt nur ein paar Unsicherheitsfaktoren, das ist, wie entwickelt sich die Erwerbsquote der Frauen, wie entwickelt sich die Migration der Leute, wie entwickelt sich das Pensionsantrittsalter, das sind drei Faktoren, die sie aber nicht seit den letzten 30 Jahren eigentlich nicht geändert haben im Prinzip.
Das ist ja, weil Sie Migration ansprechen, aus vielen Branchen hört man das auch in unserer aktuellen Berichterstattung jeweils, die dann sagen, na, wir brauchen eben die Zuwanderer, die Saisoniers aus dem Ausland, wie auch immer. Ist das eine Lösung für das Problem?
Naja, ich brauche die Richtigen. Mhm. Die Zuwanderer sind ja nicht immer die Richtigen, also im Sinne des Arbeitsmarktes. Mhm. Und da, das ist eine gesellschaftliche Frage, denke ich. Weil die kommen, sind ja jetzt aktuell die Flüchtlinge. Ja? Mhm. Und das sind ja nicht unbedingt die Besten, die gut Ausgebildeten, die wir immer brauchen. Aber wie gesagt, ist eine gesellschaftliche Frage dann.
Frau Mosshammer ist die nächste Anruferin bei uns in der Leitung. Grüß Gott, Frau Mosshammer, ja. Willkommen in der Mittagszeit.
Dankeschön, grüß Gott in die Runde. Wenn es für mich nicht so traurig wäre, dann hätte ich speziell die letzte Viertelstunde einfach nur gelacht. Ich glaube, dass es einem gesunden Jugendlichen, sehr wohl zumutbar ist, zumindest eine 38,5 Stunden Woche zu arbeiten. Das ist das eine. Das andere ist, dass das Leben einfach kein Ponyhof und auch kein Wunschkonzert ist. Ich meine, wenn einer sagt, okay, ich komme mit 800 Euro über die Runden, ich brauche vielleicht für diese 800 Euro überhaupt nicht zu arbeiten oder nur 20 Stunden, so soll es mir recht sein. Aber dann richtet sich mein Blick ja auf die Rente, wenn dieser Mensch dann einmal alt ist. Das ist das eine. Das andere ist, unsere Gesellschaft will hauptsächlich aus Häuptlingen bestehen. Wo bleiben die Indianer, nämlich die Indianer, die einen verstopften Abfluss retten, die ein Dachdecken vom Haus bauen, rede ich noch gar nicht. Und wenn ich höre, ein Koch möchte sich jetzt aussuchen, ob er am Samstag oder am Sonntag oder vielleicht am Wochenende gar nicht arbeitet, dann muss ich lachen. Ich komme aus einem Wirtshaus, ich weiß, was da los ist. Es will ein jeder zum Essen gehen und gerade am Wochenende. Es wollen viele frühstücken gehen, nur es will in dieser Gastronomie so gut wie keiner mehr arbeiten. Und komme man mir nicht mit schlechter Bezahlung. Wenn ich heute als Gastronom allgemein nicht gut bezahle, dann werde ich sowieso keine Leute kriegen. Also ich habe mit 15 zu arbeiten angefangen und eine 60, 70 Stunden Woche war zum Teil völlig normal, speziell vor den Feiertagen. Ich habe gern gearbeitet. Ich war am Abend zwar auch müde, aber ungeheuer zufrieden, wenn meine Kundschaften zufrieden aus dem Haus gegangen sind.
Hat es Ihnen auch einen Sinn gegeben, Frau Mosshammer? Ich glaube, das war heute ein ganz wichtiges Thema auch bei uns in dieser Mittagszeit, dass wenn man in seiner Arbeit Sinn sieht, natürlich auch leichter mal mehr arbeitet. Wir müssen jetzt langsam schon zum Ende der Mittagszeit kommen. Es ist schon fast 14 Uhr, aber ein Satz, den die Frau Mosshammer gesagt hat, der ist mir jetzt doch hängen geblieben. Jeder will nur Häuptling sein und keiner Indianer. Ist das also ein bisschen ein Grundausrichtungsproblem, das wir heute auch am Arbeitsmarkt haben?
Würde ich nicht unbedingt so sehen. Natürlich, die Tendenz ist so, ich meine, es gibt, glaube ich, mehrere Tendenzen. Das eine ist, dass die einfachen Tätigkeiten ja tendenziell auch schon wegrationalisiert werden. Das heißt, eine gute Ausbildung ist schon generell wichtig. Also würde ich immer befürworten. Da meine ich nicht immer Studium, sondern da meine ich, wenn wir im Gastgewerbe bleiben, wirklich eine fundierte Ausbildung im Gastgewerbe, ja, Koch, Kellner und so. Das ist ja, da hat man ja etwas. Und da würde ich schon die Sinnfrage wieder stellen. Also ich denke schon, und das ist das, was ich beobachte, wenn die Leute, so wie die Hörerin es gesagt hat, wenn die Kunden zufrieden aus dem Haus gehen, das ist ja wunderschön, dann weiß ich, warum ich gearbeitet habe. Und dann sind Leute oft auch bereit, mehr zu arbeiten.
Ne? Also wenn ich als Indianer Sinn sehe, dann bin ich auch gern Indianer, um mit diesem heutzutage nicht mehr ganz praktischen Bild zu bleiben.
Vielleicht noch ergänzend, vielleicht auch die Rollen sind flexibler. Ja. Man ist vielleicht auch nicht immer nur Indianer, sondern man hat verschiedene Rollen. Und gerade im Gastgewerbe ist das vielleicht auch oder woanders auch ein Thema. Sagen, ich mache auch das, die Indianertätigkeit, aber eben auch auf der anderen Seite vielleicht da wieder was anderes.
Ein schönes Schlusswort, wir müssen leider zum Ende kommen. Ich sage vielen lieben Dank an unsere Gäste, Professor Herbert Gölzner von der Fachhochschule in Salzburg und Bernd Wimmer von der Arbeiterkammer in Salzburg. Vielen Dank für den Besuch im Studio, war, glaube ich, eine sehr spannende, kurzweilige Diskussion.